Nariman und Carsten, Dankeschön, Mutter Shakiren. Ja, gerne nochmal einen Applaus für die beiden. Ich freue mich, dass wir zwei wunderbare Gitarreros heute hier haben. Vielen Dank euch beiden für die Musik noch den ganzen Abend und vielen Dank auch an die beiden Übersetzer hier vorne rechts. If you prefer to listen in English or another language, please come to this side and receive headphones. We have translation service into English and Farsi. Wir haben Übersetzung in Englisch und Farsi und man kann hier seine Kopfhörer bekommen. Wird noch eine andere Übersetzungssprache benötigt, dann bitte reinrufen. Dann bieten wir Englisch und Farsi hier vorne an. Wer gerne einen Kopfhörer möchte, bitte hier vorne sich bedienen. Ein herzliches Willkommen an jede und jeden hier im Saal. Willkommen, bienvenue, welcome, salam und shalom hier beim Goy Festival 2018 beim ersten Abend in Deckenfronn und ein herzliches Namaste. Heimat, Identität, wo bin ich zu Hause, wo bin ich willkommen, das ist unser Thema heute Abend. Und für mich ist das schon so ein bisschen wie im Himmel, was wir heute Abend hier erleben, ein internationaler Abend. Warum? Weil ich denke, wir alle sind unterwegs und ich glaube, es gibt ein ewiges Zuhause und wir sind unterwegs zu diesem ewigen Zuhause und da gibt es mal ein ewiges Willkommen für alle, die dorthin möchten, hergerichtet vom Gastgeber aller Gastgeber und mit ihm und zu ihm hin zu leben, lohnt es sich und darum geht es beim Goy Festival. Mein Name ist Petra Hahn-Lüttchen, wir feiern heute den internationalen Abend. Wir feiern auch ein bisschen einen Krippeabend. Sie hören es bei mir, Sie merken es an den Reihen. Wir freuen uns über jede und jeden, der da ist. Vielleicht schauen Sie mal nach links und rechts und begrüßen sich mit einem kleinen Nicken. Es gibt noch einen Gruß, der bedeutet mir persönlich besonders viel. Nämlich der indische Gruß Namaste. Mein Mann und ich waren im Januar mit Freunden das letzte Mal in Indien bei den Freunden der Kinderheime Netanyahu-Nasapur, wo heute das Opfer hingeht. Und wenn man sich in Indien kennt und schätzt, da begrüßt man sich nicht mit einem lapidaren Hi oder Hello, sondern wenn man sich respektiert, wenn man sich mag und wenn man sich ausdrücken möchte, ich nehme dich ganz bewusst wahr, dann grüßt man sich mit diesem traditionellen Gruß Namaste. Und es hat bei den Christen noch einen ganz besonderen Klang, weil es auch ausgesprochen wird in dem Bewusstsein, ich sehe dich als ein Original Gottes. Du bist ein Mensch mit Würde, du bist angesehen und weil du von Gott mit Liebe angesehen bist, bist du ein angesehener Mensch. Und ich lade Sie einmal nach links und rechts diesen Ausdruck der Wertschätzung auszusprechen und nach links und rechts so zu grüßen. Wir legen mal die Hände so über der Brust zusammen. Dann schaut man sich in die Augen, ganz wichtig, angesehen und dann neigt man den Kopf, Namaste, Namaste Carsten, Namaste Nariman, Namaste Bruder Nashat, Namaste Allah. Als kleine Erinnerung dazu, dass jedes, Sie und Sie und Sie und Sie und Sie und Sie, dass Sie alle angesehen sind, bekommen Sie gerne nachher am Infostand von Netanja diese Karte als Geschenk. Und auf dieser Karte steht Namaste, du bist gesehen. Wenn Sie morgens aufwachen und in den Spiegel gucken und noch nicht so richtig wissen, wake up or make up, dann lassen Sie sich, dann hängen Sie diese Karte an den Spiegel heute Abend und dann lesen Sie diese Karte und lassen Sie sich von Gott zusprechen. Du bist ein wertvoller, ein angesehener Mensch. Und dann wissen Sie eigentlich das Wichtigste für Ihren nächsten Tag schon. Ja, wo bin ich willkommen? Wo bin ich angenommen? Wo bin ich zu Hause? Wo bin ich verstanden? Und wie erlebe ich Heimat, wenn ich nicht mehr dort lebe, wo meine Wurzeln sind, wo ich herkomme? Darum geht es heute Abend. Und dazu haben wir spannende Gäste hier. Ich stelle sie nachher noch mal einzeln vor, aber begrüßen Sie doch bitte mit einem herzlichen Applaus Ala und Pastor Nashat Haddad. Und gleich hören wir noch mal Nariman und Carsten an der Musik. Und dann nach dreimal Musik, so schön international, wie ihr das zusammen spielt, nämlich immer etwas Persisches, etwas Deutsches, etwas Internationales, dann hören wir den Pastor Nashat Haddad, der Grund, der Tod und die Beerdigung der gerade mal 6 Jahre alten Nichte von Yassir Erik. Sie werden verstehen, dass aus diesem Grund er nicht heute hier sein kann. Und ich sage danke, lieber Pastor Nashat, für den großen Einsatz, auch so kurzfristig. Du hast meinen Dank und meinen Respekt, dass du kurzfristig und mit heißem Herzen und mit einer Selbstverständlichkeit, ja, da bin ich dabei, aushilfst. Vielen Dank, Pastor Nashat, dass er heute hier ist. Ich freue mich sehr. Und ich freue mich, dann mehr zu hören, auch persönliche Geschichte von dir und von Bruder Ala, den du übersetzt. Jetzt hören wir nochmal klasse Gitarrenmusik. Das passt so gut heute Abend, dass ihr hier seid. Musik ist international und so habt ihr euch auch kennengelernt. Ein Einheimischer, ein echter Aborigine und ein Mann aus Persien. Eine sogenannte Zufallsbekanntschaft und dann entdecken sie, dass sie beide Musik lieben. Und dann spielen sie miteinander und spielen immer mehr und eine innige Freundschaft entsteht. Und das finde ich ganz wunderbar. Da seid ihr schon dadurch, dass ihr da seid, ein Zeichen von Internationalität und Hoffnung. Und jetzt freuen wir uns nochmal auf 3 Lieder von euch. Dankeschön, Nariman und Carsten. Genau, kommt hier zu mir. Ja. Wonach schmeckt Heimat? Wonach schmeckt Heimat? Wenn mein Mann, ein echter Schwabe, von einer Auslandsreise zurückkommt, dann freut er sich, raten Sie mal, nicht auf eine rote Rose am Flughafen, nein, er freut sich auf eine schwäbische Brezel. Denn für ihn schmeckt Heimat nach schwäbischer Brezel. Wonach schmeckt Heimat bei Ihnen? Ala, wir duzen uns, muss ich sagen, wir haben schon vorher gesprochen und wir konnten nicht beim Sie bleiben, also sehen Sie es uns nach, dass wir uns duzen. Ist das in Ordnung? Gut. Ala, wenn du an deine Heimat Syrien denkst, ihr habt ja eine gemeinsame Heimat, Syrien, Damaskus ist eure Heimatstadt. Wenn du an deine Heimat denkst, was ist der Geschmack von deiner Heimat?
طعمت وطني هي الاشتياق دائما لأكل أمي. الأكل المشهورة عنا بسوريا بيقولوا لها الأوزي.
Okay, also das erste schmeckt nach dem Essen von meiner Mutter. Und besonders ein Gericht heißt Uzi.
Was ist in dem Gericht drin? Ist das süß oder ist das salzig?
Ja, das ist Reis mit Fleisch und Erbse.
Ah, was heißt das übersetzt? Wunderbar, also Reis mit Fleisch und Erbsen, aber kein Eintopf, sondern auf einem Tablett, oder? Ah, wunderbar. Sieht sehr gut aus. Oh, ich kriege Hunger. Im Moment, wir hören Nachrichten von Ostghouta in Syrien, ganz nah bei Damaskus. Im Moment riecht es und schmeckt es wohl eher nach Staub und nach Angst und nach Brandgeruch. Es sieht aus wie in Dresden nach dem Krieg, wirklich erschütternd, alles zerbombt, alles zerstört, was den Menschen dort lieb und wert war, was das Leben lebenswert gemacht hat. Wie sah dein Alltag aus, so als Schlaglichter? Was hast du gearbeitet, die Familie? Welche Bilder hast du im Kopf, dein Alltag vor dem Krieg?
كان يومي طبعا مثل اي شخص عايش ببلده بداوم اذا كان عنده شغل بروح على شغله او على دراسته من بعدها برجع على البيت كنت لاقي امي حاطت لي الاكل جاهز اجي اكل ومن بعدها اروح اشوف رفقاتي واقضي وقتي معهم
Ja, wie jeder andere, wenn man ja arbeitet, dann geht man morgens zur Arbeit. In seinem Fall, er ging studieren, also lernen, und dann kam Nachmittag zurück. Seine Mutter hat alles vorbereitet, ein leckeres Essen hat gegessen und abend traf er seine Freunde. Das ist so ein normaler Alltag für ihn gewesen.
Wollen wir das zweite Mikro zur Übersetzung gleich nehmen? Dann ist es komfortabler dann auch für dich. Du musstest fliehen, Allah. Eine schwere Flucht mit der Angst um Leib und Leben. Dann gelandet 2016 in Deutschland, richtig? 2016. Was schätzt du an Deutschland? Was gefällt dir in Deutschland?
الشيء اللي حبيته كثير هو الشعب الألماني ومحبته للآخرين والمساعدة.
Also ich habe wirklich das deutsche Volk sehr lieb gewonnen. Weil sie uns gegenüber Liebe gezeigt haben und dass sie Menschen helfen.
Ja, gerne ergänzen.
وبنفس الوقت هون لقيت في كرامة للإنسان كنت افتقدها ببلدي صراحة.
Also hier hat er Menschenschätzung gelernt, kennengelernt, was er vielleicht in seinem Heimat nicht bekommen hat, also die Würde und Menschen ja, wertvoll schätzen.
Also dass die Menschenwürde geachtet wird.
Genau, würdig geachtet werden.
Ja. Wenn du Heimweh hast, du lernst Deutsch und bist ganz fleißig, habe ich gehört, und sehr dabei, aber Deutsch ist so furchtbar schwierig. Deswegen spricht man dann vor so vielen Leuten lieber mit Übersetzung, auch wenn man schon so vom Essen erzählen kann, dass einem das Wasser im Mund zusammenläuft. Aber wenn du jetzt hier bist und auch an die Heimat denkst, wenn du Heimweh hast, wonach hast du Heimweh? Was vermisst du? Einen Ort oder Menschen oder Umstände? Wonach hast du Heimweh?
الشوق اللي بضل جواتي للمدينة اللي ربيت فيها وعشت فيها.
Sehnsucht, also zu meiner Stadt, in der ich gelebt, aufgewachsen bin. Auch ich habe Sehnsucht nach meinen Eltern, die heute unter dem Krieg, unter den Gefahren leben, noch leben müssen.
Wie geht es dir, wenn du die schrecklichen Bilder der Zerstörung siehst?
أوقات كتير ما بحب أتفرج عليها لأن بحس في شيء مكسور من جواتي.
Oft möchte ich diese Bilder nicht sehen, denn ich spüre, dass also vieles oder dass alles in meinem Herzen gebrochen ist, wenn ich diese Bilder sehe. Deshalb meide ich diese Bilder.
Du hast uns erzählt, du bist hierher gekommen und willst das Beste draus machen und gut hier ankommen, dich integrieren. Aber hier ist eine ganz andere Kultur, ganz anderes Denken, ganz anderes Essen, ganz andere Musik. Was hilft dir, hier anzukommen und Heimat zu finden. Wie findest du hier Heimat?
اللي شجعني اني اجي لهون انه انا بدي اطلع من جو الحرب وابدا مستقبل انا كشاب ناشئ جديد. اجيت لهون على المانيا حتى بلش بحياه جديده، ما بدي كون اي شريك او عضو بالحرب وسفك الدم اللي عم بيصير بهالبلد.
Also ich bin vom Krieg weggeflohen und hierher gekommen. Ich will hier neuen Anfang machen. Also den Willen hier neu anzufangen, auch nützlich zu sein, dass ich hier neu anfangen kann. Und eben, ich will nicht unter Trümmern und unter Krieg zurück oder dort leben. Also hier einen neuen Anfang, den Willen zu einem neuen Anfang.
Und du hast schon hier Menschen kennengelernt. Du hast erzählt von Begegnungen und da haben deine Augen richtig aufgeblitzt. Erzählst du uns von dieser besonderen Begegnung?
طبعا اول ما جيت من المانيا ومن بعد ما شقت الطريق لحتى وصلت لالمانيا والخوف اللي كنت عايش فيه.
Also nach der langen Reise auf der Flucht und mit allen Gefahren bin ich hier angekommen.
كان لي احد الاصدقاء هو موجود هون بالمانيا.
Ich habe einen Freund, der hier in Deutschland lebt.
هو بيخدم مع الاس نشأت.
Und der ist also Mitarbeiter bei mir in unserer Gemeinde.
طبعا بعد ما طلعت للاقامه و بدعت لي دعوة لأنه لقيت لك بيت فيك تيجي تسكن قريب منا وفي كنيسة بنفس الوقت.
Er wohnte also in einem anderen Ort in Nordrhein-Westfalen, so bei Oberhausen. Und also unser Mitarbeiter hat ihn angerufen und gesagt: Pass mal auf, ich habe für dich hier eine Wohnung in Ludwigsburg, du kannst umziehen hierher nach Ludwigsburg.
طبعا كثير فرحت لأنه لقيت بيت أول شيء، لأن هذا الشيء مستحيل إنه واحد لاجئ.
Ich habe mich sehr gefreut, dass ich überhaupt eine Wohnung finde, nachdem wir ja in Hallen und Asylantenlager so gelebt haben.
وجيت مع الوقت قال لي إنه في مؤتمر إذا بتحب تشاركنا فيه، أنا قلت له بكل سرور إنه بروح بنبسط بتسلى.
Ich kam hierher, also nach Ludwigsburg, und dann später, so ein paar Wochen später, sagte: Wir haben eine arabische Freizeit, wenn du möchtest, du kannst ja mitkommen. Ich habe gesagt: Ja, Zeit vertreiben, ich kann ja mitgehen.
بس بهذا المؤتمر كان ناطرني شيء كثير رائع.
Aber auf mich wartete in dieser Freizeit wirklich was ganz Tolles.
اللي كان ناطرني إنه تعرف على شخص من غير خلفية يجي للإيمان المسيحي.
Was auf mich, ja, diese Überraschung auf mich wartete, dass ich dort einen Menschen kennengelernt hat, der aus einer anderen Religion als Christ dasteht und sagt, wie er Christ geworden ist.
وهي بالنسبة لي كانت كصدمة.
Und das war für mich ein Schock. Ich, ein Christ, der ist Muslim, jetzt redet, dass er gerne Christ ist.
طبعا انا بعد ما سمعت اختباره كيف امن بالمسيح، فانا هون اخذت قراري انه يا رب انا بدي اتبعك، بدي اكون مثل هذا الشخص واحسن يا رب، بدي اعرف الحقيقه الايمان المسيحي شو هي. وبهذا الوقت فعلا اخذت انا القرار اني اتبع المسيح، ومن رغم اني انا مسيحي بس كنت اجهل حقيقه الايمان المسيحي. الرب ساعدني واعطاني قوه حتى اتخلى عن كل ملذات العالم واتبعه.
Also sein Zeugnis war so sehr stark, dass er mit vielen Gefahren, ja, dass er übertreten ist von Islam zum Christentum, und das bei mir war wirklich so ein Schock beziehungsweise so beschämend, dass ich ein Christ und ich weiß gar nicht von meiner Religion, und da habe ich wirklich, ich war so entschlossen, diesen Weg zu gehen, genauso wie dieser Mensch und noch besser zu sein. Und da in dieser Freizeit habe ich wirklich den Entschluss gefasst: Jesus, ich will dich kennenlernen und mit dir diesen Weg in diesem Land dann gehen. Und so ist mein Leben anders, neu geworden. Ich bin jetzt in diesem neuen Land, das ich von ganzem Herzen geliebt habe, liebe. Ich habe jetzt zwei Ziele.
الهدف الأول إني أمل مستقبلي، والهدف الثاني اللي كنت ما كنت فكر فيه إنه صير من أتباع المسيح.
Das erste, dass ich meine Zukunft hier sichern kann, aber das zweite und wichtige, das ist wirklich Jesus von ganzem Herzen nachfolgen.
وهذا الشيء رح يضل وسام على صدري.
Und das ist ja wie ein Orden an meiner Brust.
شكرا لكم سمعتوني.
شكرا. Vielen Dank.
Das heißt, du hast zweimal Heimat gefunden, einmal in Deutschland und einmal ewige Heimat.
Ja, sicher.
Ich weiß inzwischen auch, was er bedeutet. Wie habt ihr beide euch kennengelernt?
Ja, wir haben uns kennengelernt, als dann Ala umgezogen ist nach Ludwigsburg und regelmäßig dann in die Gemeinde, in die arabische Gemeinde. Wir haben also eine arabisch sprechende Gemeinde in Ludwigsburg und ich leite diese Gemeinde und seitdem ist ein ganz, ganz treuer Folger nach Jesu in dieser Gemeinde.
Dann, weil er das selbst natürlich nicht sagt. Du hast gesagt, er ist ein ganz feiner Mensch. Was schätzt du besonders an ihm?
Er ist sehr, sehr ernst, ehrlich und er strebt immer nach, besser zu werden und ganz besonders auch so innerlich, geistlich und nicht oberflächlich.
Noch eine Frage an dich, Ala. Gibt es irgendeinen Wunsch, von dem du hoffst, dass er sich in nächster Zeit erfüllt?
Ja.
Welcher?
Dass ich Deutsch gut lernen kann.
Oh, wie schön. Ich hoffe, wir machen es dir nicht zu schwer. Ja. Lieber Pastor Naschat, du bist ein Mensch, der Heimweh kennt, genau wie Yassir Erik Heimweh kennt. Die beiden sind übrigens gute Freunde, Yassir Erik und Pastor Naschat. Deswegen haben wir uns gefreut, dass du auch so direkt gesagt hast, das übernehme ich, was unser Thema ist, Zuhause, Heimweh. Wie das ist, wenn man mehrmals die Heimat verliert. Du musstest nach dem Abitur zum Militär. Das dauert in Syrien 3,5 Jahre. Und ich kann mir vorstellen, wie das so ist, kurz vor Ende in Deutschland gibt es so eine Tradition bei den Leuten bei der Bundeswehr, da hat man ein Maßband, so ein Meterband und dann zählt man rückwärts, noch 100 Tage, noch 99 und dann schneidet man das ab und dann denkt man irgendwann, bald darf ich nach Hause. Und bei dir hieß es, stopp, kein Zuhause, ihr müsst alle bleiben. Und dann hieß es noch schlimmer, ihr müsst in den Krieg. Und dann wurde es noch schlimmer, es hieß, ihr müsst alle in den Bürgerkrieg, das heißt, ihr müsst auf eure eigenen Leute schießen. Wirklich grauenhaft, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Das war 1979. Du erzählst vielleicht kurz jetzt deine Geschichte oder in deinem Input, wie du möchtest.
Ja, also
ganz kurz,
kann ich ja ganz kurz.
Die Eckdaten,
also das war wirklich,
dass wir wissen, wer vor uns steht.
Genau, am Ende meiner Militärzeit, also Militärdienstzeit. Und plötzlich heißt das, die ganze Einheit zieht in den Libanon, in den Bürgerkrieg. Da waren also schon einer Seite die Libanesen, die anderen Seite die Palästinenser. Und wir sind dazwischen und wir müssen ja auf beiden Seiten irgendwie schießen, damit es Ruhe gibt. Und das war für mich natürlich das Ende. Ich habe gehofft in der kurzen Zeit, dass ich dann entlassen werde und die ganze Einheit ging dahin und habe ich dann so gesagt, Mensch, das ist jetzt schon mein Ende. Ich haderte mit Gott, mit allem, aber zu meinem Erstaunen nicht mal 2 Wochen später, sie haben gesagt, du allein als einzelne Person, wir brauchen dich nicht hier im Krieg, du bist entlassen, du gehst nach Syrien zurück. Und ich habe, in kurzer Zeit war ich wieder zu Hause. Was mit den anderen Kameraden? Ich habe nur mitbekommen, dass sie sogar 2 Jahre drauf noch im Krieg waren, dass einige von ihnen schon gefallen sind.
Und dann bist du eben aus politischen und religiösen Gründen nach Deutschland gekommen.
Ja, einfach so, nicht als Verfolgter, aber ich wollte einfach mit meinem Land nicht mehr zu tun haben, bin ich nach Deutschland gekommen.
Dein Name hat eine Bedeutung. Ja. Aus etwas Verlorenem kann etwas Neues werden, denn Naschat heißt entstehen, es entsteht ja, etwas genau. Neues. Wunderbar, oder? Genau. Was Namen bedeuten können. Ja. Wir freuen uns, mehr zu hören, was entstanden ist bei dir und was entstehen kann. Und wir hören mehr zum Thema Heimat, zum Thema verlorene Heimat und neue Heimat. Und wir hören etwas über ein ganz tolles Willkommen. Bitte schön, Pastor Naschat.
Dankeschön. Mikrofon. Geht das so oder muss ich das noch näher? Okay. Ich habe ungern so ein Mikrofon in meiner Hand. Ich brauche meine Hände. Wir Orientaler reden nicht nur mit dem Mund, sondern auch mit den Händen. Und deshalb brauche ich meine zwei Hände. Also das war schon wirklich dramatisch genug, dass ich ja in den Krieg musste. Aber ich glaubte gar nicht an Gott. Ich komme aus einer christlichen Familie. Aber wirklich mit Gott habe ich niemals gerechnet. Im Gegenteil, ich haderte mit ihm immer. Warum sollte ich dann 3,5 Jahre im Militär sein? Warum soll ich dann noch zum Krieg? Aber als das dann kam, nur für mich persönlich, dass ich entlassen wurde und die Freiheit hatte, dann habe ich gesagt, nee, es kann nicht Zufall sein. Und da fing bei mir an die Suche nach der Ursache. Ich habe gesagt, es muss ein Gott geben. Ich kam nach Deutschland übrigens. Meine Heimat, wo ich geboren, aufgewachsen bin, war Damaskus, ist noch. Und meine Schule war genauso an der Geradestraße. Wer so biblisch kundig ist, die Geradestraße existiert bis heute. Und das ist meine Schule dort gewesen. Aber mit Paulus hatte ich überhaupt nichts am Hut. Ich habe von ihm überhaupt nichts gehört. Als ich dann nach Deutschland kam und auf der Suche war, kam jemand, ein Deutscher, und hat mir die Bibel in arabischer Sprache in die Hand gedrückt und sagte, lies die Bibel. Und so fing es bei mir an. Ich habe gelesen, ich habe verstanden und dieses Wort hat mein Leben vor 38 Jahren verändert. Und wirklich völlig neu. Und deshalb sage ich ganz einfach, wer mit der Bibel nichts zu tun hat, probiere einfach, lies mal. Such ernsthaft aber. Nicht nur, um irgendwas zu finden, sondern lies das und dann spricht dein Urteil darüber. Ja, mit Vorname heiße ich Nashat und ich höre meinen Namen sehr oft auf den Straßen und da höre ich immer Nashat. Drehe ich mich um, sind zwei Leute, die sich lieben und sagt der eine der andere Nashat. Da könnt ihr meinen Namen also nicht vergessen. Ich bin verheiratet mit einer deutschen Frau. Nicht ganz, sie kommt aus Bayern. Und wir beide leben im Schwabenland noch dazu. Aber ich habe gut zurechtgefunden im Schwabenland. Vor 13 Jahren oder 14 Jahren bin ich nach Ludwigsburg gekommen und habe ich die Arbeit dort als Pastor für eine arabisch sprechende Gemeinde übernommen. Vorher habe ich 20 Jahre am Niederrhein, Nordrhein-Westfalen gelebt. Aber ich bin wirklich sehr gerne hier im Schwabenlande. Und deshalb vielen Dank für diese Einladung heute Abend. Ich schätze den Yasser Erik sehr. Und ich freue mich, dass ich hier stehe. Und ich hoffe, dass wir heute miteinander auch etwas, was auf meinem Herzen hören, das auf meinem Herzen ist, hören. Und ich möchte einfach so damit beginnen. In einer Kleinstadtzeitung erscheint folgende Anzeige. An die Damen unserer Stadt, nächsten Sonntag findet bei uns eine große Wohltätigkeitsveranstaltung statt. Stellen Sie uns für einen guten Zweck alle Gegenstände zur Verfügung, für die Sie keine Verwendung mehr haben, die aber noch andere glücklich machen können. Bringen Sie auch Ihren Ehemann mit. Und dieser ungewollte Witz erinnert uns daran, wie viele Menschen in unserer Zeit vorkommen, wie Gegenstände, die man überhaupt nicht braucht, irgendwo abstellt an der Ecke oder Trödelmarkt. Und was noch viel schrecklicher, auch erleben wir heute, wie die Industrie Menschen in anderen Ländern wie Sklaven ausbeutet. Viel mehr schrecklicher, wie Menschen im Nahen Osten verfolgt, vertrieben, auf dem Sklavenmarkt verkauft oder wie das Vieh geschlachtet werden und vieles mehr. Und ich frage, wie wertvoll ist der Mensch noch? Grenzenlos in Luxus oder in Armut, Krieg und Vertreibung? Ich möchte eine andere Grenzenlosigkeit hier darstellen. Auch eine Geschichte. Vielleicht bekannt, also ich glaube, das ist sehr bekannt. Man erzählt von der französischen Königin Marie Antoinette, sie habe auf die Vorhaltung, die Armen könnten sich kein Brot kaufen, geantwortet, wenn sie kein Brot haben, sollen sie Kuchen essen. Und sie ist ja satt, sie ist sicher, sie ist gesund, sie ist gut ernährt, geschützt, geachtet, geehrt. All diese Privilegien sind für sie selbstverständlich. Geht es uns heute nicht auch so ähnlich, dass wir satt, gut gesichert sind, dass wir im schönen Schwabenland leben, unsere Heimat geschützt, berechtigt, noch Rechte frei, gut versichert, etc. etc. Ich stelle mir die Frage und auch uns die Frage, wie sieht es dann aus, wenn uns diese Vorrechte oder nur ein Teil davon entzogen werden, was tun wir dann? Und wie wir heute so Lieder gehört haben, ein Liedermacher vor ca. 3000 Jahren namens David formulierte so eine ähnliche Frage in einem Lied und stellte folgende Frage: Ist die Grundordnung zerbrochen? Was richtet da der Gerechte, der Aufrichtige noch aus? Die Grundordnung. Warum sagt er das? David geriet, er war in einem, bei einem König im Palast, Königpalast, vor Saul, der König hieß Saul, und dieser Saul wollte diesen David umbringen und hat das oft versucht. Und David kommt zum Ergebnis, es gibt keine Sicherheit in diesem Palast. Was mache ich denn nun? Da kamen die Freunde, die guten Ratgeber, und haben sie zu ihm gesagt, fliehe, fliehe. Verlasse dich nicht auf Menschen, fliehe. Grenzenlos dem Tod geliefert. Wo kommen diese vielen Flüchtlinge her, fragen Leute. Warum? Weshalb? Übrigens, ich bin schon 38 Jahre in Deutschland und ich arbeite sehr viel unter Flüchtlingen. Nicht nur heute, sondern seit Jahrzehnten. In den 90er Jahren hatten wir mehr Flüchtlinge in Deutschland als jetzt. Wer erinnert sich? 4 Millionen. Wer ist denn überhaupt Flüchtling? Nach der Genfer Flüchtlingskonvention ist ein Flüchtling eine Person, die sich aus bestimmter Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer persönlichen Überzeugung verfolgt wird. Und dieser Flüchtling, wer ist denn der, der Gefühle und Empfindungen hat mit Seele und Herz? Der traumatisiert ist von Ereignissen der Vergangenheit, der zwar wenig Gepäck hat, aber einen Rucksack voller Sorgen, der zwar hier wohnt, aber mit seinen Gedanken in der Heimat ist, der zwischenmenschliche Wärme vermisst, der oft niemanden hat, der ihm zuhört und ihn zu verstehen versucht, der mit vielen Hoffnungen und Erwartungen hierher kam, der aber schnell von der Realität eingeholt wird. Der seine Heimat durch Grenzen und sinnlosen Krieg verloren hat. Und da frage ich jetzt mich, was ist denn eigentlich Heimat? Ich habe das einmal Folgendes gelesen, fand ich so treffend. Heimat ist eine prägende, tragende und bleibende Kraft des Lebens. Heimat ist Herkunft und Zukunft. Wir stammen aus einer Heimat und gehen auf sie zu. Heimat ist Landschaft mit Flüssen und Bäumen, Dörfern und Städten. Geboren werden, heranwachsen, essen, trinken, Spiele, Abenteuer, Mutter, Vater, Geschwister, Verwandte, Spielkameraden, Nachbarn und Freunde. Heimat ist kulturell, Sitten, Bräuche, Schule, Vereine, Feste, Feiern, Bildung, Ausbildung, Hören und Sprechen, Lesen und Schreiben, Geschichten und Märchen. Heimat ist auch religiös, Kirche, Lieder, Gebete, Feste, Rituale, Traditionen. Überall, wo wir hinkommen, bringen wir unsere Heimat als Prägung mit und tragen sie auch als Voraussetzung und zugleich als Sehnsucht in uns. Heimat ist auch immer Heimweh, ein starkes Verlangen nach Heim, Geborgenheit und Zugehörigkeit. Ja, warum denn das? Ich habe eine Schwester, die in Brasilien wohnt, und habe ich das Vergnügen, alle paar Jahre, das ist eine teure Reise, aber dahin, so mein Urlaub mit meiner Frau. Und dort spricht man nur Portugiesisch. Die Sonne ist Portugiesisch, die Luft, alles. Gibt es nur eine Sprache. Da kann man sich also gar nicht verständigen, kaum mit einer anderen Sprache. Und auf einmal sagten sie zu mir, hör mal, da ist jemand, der hier Deutsch spricht, ein junger Mann. Ich habe gesagt, oh, das ist ja toll. Ich traf ihn, der sprach wirklich Deutsch. Und dann habe ich gesagt, ja, wann bist du denn hierher gekommen? Sagte, wie? Ich bin hier geboren. Ach so, ja, deine Eltern, wann kamen sie denn nach Brasilien? Sagte, wie? Und das sind 5 Generationen. Und du sprichst noch Deutsch? Sagte, ja. Und wir haben jeden Mittwoch, treffen wir uns und essen wir Würstle und Sauerkraut. Kommst du nächsten Mittwoch? Ich habe gesagt, danke, ich habe genug in Deutschland. Ich habe gestaunt. Ich habe gestaunt. Heimat tragen wir in uns überall mit. Wisst ihr warum? Tut mir leid, also manchmal rede ich per Du. Irgendwie bei uns Ausländern schaffen wir das nicht per Sie, ja, Du. Menschen brauchen Heimat. Und wissen Sie, warum wir denn das in uns tragen, diese Heimat? Menschen brauchen Heimat als Schutz und Sicherheit, wollen zur Ruhe und nach Hause kommen. Und jetzt kommt. Und weil Gott selbst die Heimat ist, aus der wir alle Menschen stammen, kann nur er die Heimat sein, auf die wir zugehen. Nur bei ihm sind wir letztlich zu Hause. Das ist, was ich in Deutschland gefunden habe. Gott. Und wo Gott ist, da ist meine Heimat. Wo Gott nicht da ist, da bin ich in der Fremde. Das ist meine Erfahrung, das ist mein Leben. Und ich finde das so wunderbar, wie hier in der Bibel formuliert wird. Es steht, es ist der Gott, der die Welt und alles, was in ihr ist, geschaffen hat. Das ist, wer Apostelgeschichte liest in der Bibel, im Neuen Testament. Dieser Herr des Himmels und der Erde wohnt nicht in Tempel, die Menschen gebaut haben. Er braucht auch nicht die Hilfe und Unterstützung irgendeines Menschen. Also nicht irgendwelche Gebäude, wo Gott da wohnt und da gehen wir dahin. Nein, schließlich ist er es, der allen das Leben gibt und was zum Leben notwendig ist. Aus dem einen Menschen, den er geschaffen hat, ließ er die ganze Menschheit hervorgehen, damit sie die Erde bevölkert. Er hat auch bestimmt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchen Grenzen es leben soll. Das alles hat er getan, weil er wollte, dass die Menschen ihn suchen. Sie sollen mit ihm in Berührung kommen und ihn finden können. Und wirklich, er ist jedem von uns ja so nah. Durch ihn allein leben und handeln wir. Ja, ihm verdanken wir alles, was wir leben. Das ist meine Überzeugung. Und sollte uns Menschen das Miteinanderleben gelingen und Frucht bringen, dann müssen wir den Mitmenschen so wertvoll achten, wie Gott den Menschen wertvoll achtet. Im Grunde alle Gesetze, Prinzipien, Vorsätze, Absichten, was weiß ich, Organisationen, Ideologien, Werke, nennen Sie das, wie Sie wollen, Politik etc., sind nichts und gar nichts, wenn sie den Menschen nicht dienen würden und nicht umgekehrt. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Er nahm Erde und formte den ersten Menschen, gab ihm einen Geist und hauchte ihm Atem des Lebens ein und wurde der Mensch ein lebendes Wesen. Es gibt viele Leute vielleicht, die darüber lachen heute. Aber du kannst einmal schon schauen nach ein paar Jahren in einem Grab. Was findet man? Erde. Das ist die Realität, das sind wir. Aber sein Geist wohnt in uns und deshalb habe ich, ob ich will oder nicht will, die Verbindung zu Gott. Und deshalb haben alle Menschen in der ganzen Welt eine Sehnsucht nach Gott. Aber jeder malt irgendwie ein Gottesbild, wie er will, dann aus. Und von diesem ersten Menschen, Adam genannt, nahm Gott eine Rippe, man lacht heute drüber, und bildete daraus eine Frau, die Adam Eva nannte. Sie wurde ihm zur Gefährtin, sodass sie einander ergänzen konnten. Also Gott wollte nicht, dass der Mensch allein lebt, sondern in der Gemeinschaft, dass wir miteinander leben. Er segnete sie und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Und nicht nur das, Gott setzte sogar die beiden in einem herrlichen Garten, Garten Eden, wo er dort zwei besondere Bäume pflanzte. Man lacht auch heute darüber. Baum des Lebens und Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen bezeichnete. Und er sagte, vom Baum der Erkenntnis darfst du essen, aber von dem anderen nicht. Warum denn? Ist das so ein Rätsel? Ist das dann? Nein. Zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit rebellierte eines der besonderen von Gott geschaffenen Engel, der war Luzifer, der Glänzstern, Licht, der ursprünglich als ein in all seinen Wegen vollkommenes Wesen erschaffen worden war. Und Luzifer verführte später ja, eine beachtliche Schar von Engeln und auch Adam und Eva, es ihm gleich zu tun, eben zu rebellieren. Ich verstehe nicht, warum rebellieren die Leute heute gegen Gott? Verspotten ihn. Was hat er denn euch getan? Kennt ihr überhaupt Gott? Kennt ihr ihn? So frage ich immer wieder. Sie alle hatten einen freien Willen erhalten, nutzten ihn aber, um gegen Gott aufzubegehren. Man fragt nur nach Gott, wenn Kriege ausbrechen, wenn Elend kommt. Ja, wo ist dann dieser Gott? Ja, ich weiß es nicht. Du solltest vorher schon mal suchen nach ihm. Das ist mir so geschehen. Gott aber in seiner Gnade, wirklich in seiner Gnade, lässt den wertvollen und geliebten, aber gefallenen Menschen nicht im Stich. Er will ihn einfach retten. Das ist sein Wille. Bis heute. Das ist meine Botschaft. Das ist meine Botschaft. Der Wille Gottes, den Menschen zu retten aus einer verkehrten Welt. Das in dieser Welt wird das Böse immer mehr und mehr stärker. Und wie wertvoll ist der Mensch wirklich? Ja, das ist so, dass der Mensch ist seit Ewigkeit her in den Gedanken Gottes. Und die Schrift sagt, Gott ist ein absoluter Souverän, unendlich und allmächtig, aber er hat nach seinem freien Willen eben dieses entschieden, das Universum zu schaffen und seine Geschichte nach seinem vorbestimmten Plan zu leiten. Und wir werden Menschen, wir können solchen Plan nicht erfassen, aber erfahren. Wenn wir diesen Plan erfahren wollen, dann müssen wir uns an die Bibel wenden. Da ist es, was so ein Plan erfahrbar ist. Ich haderte mit Gott in meinem Land. Und ich habe ihn beschimpft unendlich und ausgelacht. Als ich nach Deutschland kam und meine Heimat verloren habe, das war es schwierig am Anfang, schwierige Sprache, keine Freunde. Aber dann begegnete mir Gott in seinem Wort. Und ich habe ihn lieb gewonnen, erfahren. Ich habe vieles, bis heute verstehe ich auch nicht, aber erfahren, er ist da, er ist da. Denn Gott hat die Menschen wirklich so sehr geliebt und liebt immer noch. Er will diesen Menschen nicht im Stich lassen, diese Ferne, getrennt sein von Gott, nein. Er kam selbst und heute haben wir Riesenschwierigkeiten, wenn wir Muslime gegenüber erklären, was ist denn, wie kann Gott denn Mensch werden? Jawohl, ist Mensch geworden, Jesus Christus kam auf unsere Ebene, hat alles erlebt, wie wir das erleben, aber er sagt, ich bin derjenige, der dir helfen kann. Und warum denn nicht? Warum denn nicht? Der Mensch selbst, seine Situation, seine Not standen in der Gedanken Gottes vor Grundlegung der Welt. Wir können das nicht erfassen, aber wirklich erfahren, so dass Gott selber sich in Jesus Menschen schon offenbarte. Und da steht in der Bibel, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des anderen im Auge haben. Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Obwohl er in jener Hinsicht gottgleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich und ging bis dahin zum Tod und sagte, pass mal auf, die Strafe, die Gott vorgesehen hat, ob wir das verstehen oder nicht verstehen, ich bezahle das für dich. Nimmst du das an? So wertvoll ist der Mensch in den Augen Gottes. Ich wohne in Ludwigsburg und mir gegenüber vor 2 Jahren ist ein Dönerladen eröffnet. Da gehe ich öfter hin, auch von unserer Gemeinde einige hin. Und der Dönerladenbesitzer, das sind wirklich sehr, sehr nette Leute, der immer sagt zu mir, bei dir ist was anders. Ich habe gesagt, das weiß ich. Ja, ich bin ein Christ. Sagte, ja, du bist ein Christ, aber da ist was anders bei dir. Ich habe gesagt, ja. Also nicht ein Christ, dass man irgendwelche, was weiß ich, theologischen Begriffe kann und die Bibel, in der Bibel kundig ist und dem christlichen Glauben nachgeht, sondern es ist eine Person in mir, das ist Jesus. Und deshalb siehst du ihn. Und das ist der Gedanke, warum dann Gott auf diese Erde gekommen ist. Sagte, ich will in dein Leben, dass wir so identisch werden mit Christus und nicht irgendwelche Zugehörigkeit zu einer Kirche, zu einer Organisation oder nur, dass wir ja, Messe besuchen oder Gottesdienste, sondern sehen die Leute, dass in dir eine göttliche Person ist. Nicht, dass ich nachher sage, ich bin der Held. Nein, da ist jemand bei mir. Und jeden Tag lerne ich von ihm. Das ist meine Beziehung. So wertvoll ist der Mensch. Besonders die Leute, die auch alles verloren haben, ihre Heimat. Ja, wir haben gehört, dass der Mensch so wertvoll, dass Gott ihn nach seinem Bilde geschaffen hat. Gott schuf den Menschen nicht mit einem Wort, sondern er nahm Staub, formte ihn wunderbar. Und ich sagte immer, so scherzhaft, Meint ihr, Gott hat zur Erde genommen und forderte den Menschen? Ja, fehlte bei diesem Menschen irgendein Bein oder eine Hand? Nein, nein. War so hässlich oder zu kurz oder zu klein? Nein. Also musste wunderschön sein. Ja, wunderschön. Aber es ist Staub. Da ist kein Leben drin. Und das Nicht-Materielle, Gottes Geist, geht hinein und ist ein lebendiger Mensch. Bis heute rätseln die Wissenschaftler und sagen, da ist etwas drin in den Menschen, wenn das rausgeht, kann man nicht mehr wieder zurück. Da ist man tot. Obwohl man zig, was weiß ich, Geräte anschließen kann, dass dieser Mensch am Leben bleibt, trotzdem bleibt er nicht am Leben. Lasset uns Menschen ein Bild, das uns gleich sei. Der Mensch ist ein moralisches Wesen mit Intellekt, Gefühlen und eigenem Willen. Und das ist ja wunderbar, in der Schöpfung des Menschen vereinigen sich eben das Materielle, der Staub, mit dem Nichtmateriellen, der Odem des Lebens. Und ich habe gestern gelesen, Menschen, die einen Namen machen wollen auf dieser Erde, sie kümmern sich um das Irdische und das vergeht, aber nicht um einen Namen für die Ewigkeit. Wir wundern uns heute und verstehen es nicht, wie der Mensch heute ein Messer in die Hand nimmt und einen anderen Menschen im Namen Gottes oder Allah umbringt. Haben nicht die im Mittelalter Kirchen Väter, Vertreter, Menschen lebendig im Namen Gottes verbrannt? Wie können wir das erklären? Ich erkläre das gerne. Und das ist also, wie Menschen verändert werden können. Real, wirklich. Der Geist in dem Menschen ist fähig, der fähig ist, Gott anzubeten, mit ihm zu kommunizieren. Und das ist die geistliche Verbindung. Die Seele ist der Teil, zu dem die Persönlichkeit und die verschiedenen Funktionen des Intellekts, der Gefühle, der Wille des Menschen gehören. Demnach gibt die Seele durch den freien Willen den Befehl an die Hand, töte im Namen Allah. Ja klar, wessen Geist diese Seele füttert, entsprechend sind die Handlungen. Wessen Geist füttert unsere Seelen heute? Unser Intellekt, unseren Willen. Was füllt unsere Seele heute? Der amoralische Geist, der gottlose Geist, der atheistische, der Begierdengeist, etc., etc., alle 5 Minuten Abtreibung, 40 Millionen Kinder werden im Jahr weltweit abgetrieben, getötet. Hader, Eifersucht, Zank, Zwietracht, Spaltungen, grenzenlos. Heute, das ist unsere Zeit. So schätzen die Menschen den Menschen heute für nichts im Grunde. Und deshalb sage ich, der Mensch ist so wertvoll, dass Gott für ihn auf diese Erde gekommen ist, in Jesus Christus. Das ist mein fester Glaube, weil ich das am eigenen Leibe erlebt habe. Ich liebe diese Person. Ich lese immer mehr und mehr von dieser Person. Faszinierend. Faszinierend. Wie wirklich Menschen verändert werden, wenn Jesus in ihr Leben hineinkommt. Das ist Allah einer von. Ich weiß sein, ich kenne seine Geschichte. Ich kenne auch viele andere. Ein Mann, den ich zum ersten Mal vor drei Jahren besucht habe, ein Flüchtling, hatte alles verloren und war wirklich sehr, sehr, sehr deprimiert mit seiner Frau. Und irgendwie bekam ich die Adresse und ging dahin, habe ich ihn besucht. Er sagte, dein Besuch war wie ein Engelbesuch. Ich habe gesagt, oh, übertreib doch nicht. Und hinterher habe ich wirklich verstanden, wie er vorher gelebt hat und wie schwer sein Leben war. Dass er gesagt hat, ich hasse Gott und alle Kirchenmänner und alle Priester und alle Pastoren. Und er sagt, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich Telefonnummer von einem Pastor notiere. Und heute ist ein Mitglied in unserer Gemeinde ein fröhlicher Mensch, der den Weg von ganzem Herzen mit Jesus geht. Ein Besuch, das ist nicht mein Verdienst, sondern Jesus kommt hinein. Das ist wertvoll. Und deshalb sage ich allen Menschen, die ihre Heimat verloren haben, und habe ich gesagt, pass mal auf, wo Jesus ist, da ist meine Heimat. Du kannst hier in Deutschland erstens Jesus gewinnen und mit Jesus kannst du alles gewinnen. Du hast die ganze Zukunft. Das ist ein tolles Land hier. Alle Türen sind offen. Und dann sage ich sehr immer wieder, also die Leute sagen, also du, pass mal auf, ja okay, du redest immer von Jesus und ja, was willst du denn mit diesem Jesus? Das sind also meine Freunde, die nicht glauben wollen, aber sind wirklich gute Menschen und wir sind dicke Freunde. Ja, was willst du mit deinem Jesus? Ich sage, pass mal auf, ganz einfach. Sobald ein Jesus in dem Leben eines Menschen hineinkommt, ist dieser Mensch neu und wird ein guter Mitbürger für Deutschland und dann für die Ewigkeit. Was ist dann falsch daran? Und das ist wirklich so. Gott will, dass diese Menschen dadurch, dass Jesus hineinkommt. Und ich möchte einfach so schließen, die Zeit geht ja schon ganz schreitend, aber ich möchte wirklich schließen mit einigen Versen aus der Bibel, wie ein Mensch, wenn ein Mensch in sein Leben Jesus hineingekommen ist, wie er eine Heimat findet, wie er zurechtfindet. Warum? Weil ich habe schon Anfang gesagt, wir stammen aus einer Heimat, aus Gott. Und jetzt ist diese Heimat da. Ich erinnere mich an einen, der in den Irakkrieg, 80er Jahre zwischen Iran und Irak, 8 Jahre Krieg, Millionen starben. Er war in der Gefangenschaft 16 Jahre. Seine Verwandte wussten gar nicht von ihm. Als er dann entlassen wurde nach 16 Jahren, war er im Gefängnis. Sie haben ihn gefragt, wie hast du das ausgehalten? Er antwortete, wo Jesus ist, da ist meine Heimat. Schlicht und einfach, ich vergesse das nie. Ich kenne seinen Bruder. Und die Bibel erzählt und sagt, die ihn aber aufnahmen und an ihn glauben, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Jawohl. Und dann sagt es weiter, jetzt ist es nicht mehr wichtig, ob ihr Juden oder Griechen, Sklaven, Freie, Deutsche, Araber, Männer, Frauen seid, in Jesus Christus seid ihr alle eins. Das sagt Paulus. Johannes sagt, liebe Freunde, wir sind schon jetzt die Kinder Gottes und wie wir sein werden, wenn Jesus wiederkommt, das können wir uns nicht einmal vorstellen. Aber wir wissen, dass wir bei seiner Wiederkunft sein werden wie er. Denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Heute spüre ich ihn in Einzelheiten meines Lebens, aber ich sehe ihn nicht. Aber ich sehe ihn überall in seinen Werken und Wirken in meinem Leben. Und dann heißt das nachher zum Schluss, wir sind Teilhaber an der göttlichen Natur geworden. Jawohl. So wendet alle Mühe. Also nicht, dass man jetzt überheblich und sagt, ja, Teilhaber an der göttlichen Natur, Jesus in mir und das alles so schön. Und jetzt kommt die Aufforderung. Und das ist die Echtheit eines Christen. Die Aufforderung heißt, so wendet alle Mühe daran und erweist in eurem Glauben Tugend. Wer benutzt denn heute noch dieses Wort Tugend? Erkenntnis, Enthaltsamkeit, das ist ein Fremdwort. Geduld, Frömmigkeit. Lassen wir diese Begriffe, aber jetzt kommt. Brüderliche Liebe und, also wenn Christen sich ja gegenüber so wie Brüder lieben, reicht das? Nein. Und in dieser brüderlichen Liebe, die Liebe zu allen Menschen, das ist Christsein. In mir lebt Jesus Christus. Und der andere, der in ihm Jesus lebt, das ist die Verbindung. Und wir sollen allen Menschen lieben. Das ist unsere Botschaft an alle Menschen. Das ist meine Botschaft, ich trage sie überall hin. Und sage, lass dich mit Gott versöhnen. Was riskierst du? Probier es mal. Klein und groß, jung und alt, Randgruppen und Verstoßene, Einheimische und Fremde, Angenehme und Unangenehme, alles wirklich grenzenlos. Und deshalb sage ich, genau wie Paulus sagt, so sind wir nun Botschafter für Christus. Und es ist Gott, der durch uns mahnt, wir bitten im Auftrag von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Liebe Freunde, das ist meine Botschaft für heute Abend. Wer nachher Fragen hat, der kann auf mich zukommen. Es sind auch hier andere Leute, die wir fragen können. Und deshalb nutzt diese Gelegenheit. Ich treffe immer mehr und mehr Leute, die wirklich in ihrem Inneren verzweifelt sind, ihr Leben zerstört. Sie äußern das nicht nach außen. Aber vielleicht jemand unter uns braucht vielleicht Trost heute Abend. Er fragt, er kämpft mit sich selber. Bitte, wir sind da. Ich würde sehr gerne mit jedem darüber sprechen und ihm erzählen, was ich erlebe und empfinde in meinem Glauben. Vielen Dank fürs Zuhören.